ARD.
HR Info Kultur.
Kleine Musikgeschäfte, die waren ja auch immer Treffpunkt für Musiker. Ob das jetzt Cream ist, ob das früher der Peter Kura auch war in Frankfurt, ob es der Manfred Büttner in Offenbach war. Solche Sachen waren immer Kommunikationsorte. Und das kann ein Online-Händler nicht bieten.
Sagt Ali Neander, Urgestein der hessischen Musikszene, und nennt damit eines der vielen guten Argumente, auch heute noch zu einem Musikfachhändler vor Ort zu gehen, wenn man ein Instrument sucht, Zubehör, Noten oder einfach nur einen guten Tipp. Die Realität ist aber, inzwischen läuft der größte Teil des Musikhandels übers Internet. Die Folge: immer mehr kleine Läden geben auf, weil sich das Geschäft einfach nicht mehr lohnt. Aber es gibt auch Beispiele, die Mut machen. Das Musikhaus André in Offenbach zum Beispiel. Ein Familienunternehmen, bei dem gerade die 8. Generation mit neuen Ideen übernimmt. Oder Cream Music in Frankfurt. Ein Film erzählt jetzt die bewegte Geschichte des Ladens, der vor 120 Jahren als Musikhaus Hummel gestartet ist und über Jahrzehnte eine wichtige Anlaufstelle für Musiker aus aller Welt war. We Will Survive. Musikhäuser im Wandel. Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Martin Kersten.
Ach, ist das langweilig. Das gibt's doch gar nicht.
Du wolltest doch den scheiß Musikladen haben. Du, nicht ich, oder?
Meine Fresse, du. Hier. Dann ist ein bisschen was los. Kannst du tanzen?
Tja, ganz schön bitter, auch wenn das Duo Badesalz das hier wie gewohnt in seinen trockenen hessischen Humor verpackt. Das Publikum bleibt vielerorts aus in den lokalen Musikläden. Es kauft seine Flöten, Gitarrenverstärker und Notenständer online. Gerade in diesen Tagen schließt der angesehene Notenhändler Musikalien Petrol in Wiesbaden nach 40 Jahren seinen Laden. In Kassel gibt das Musikhaus Eichler Mitte Februar auf, nach 95 Jahren, auch weil dort trotz intensiver Suche kein Nachfolger zu finden war. In Köln ist Ende des Jahres Schluss für das Musikhaus Tonga, gegründet 1822. In Siegen schließt zum Jahresende City Music, genauso erging es dieses Jahr schon Just Music in Berlin oder dem Musikhaus Hochstein in Heidelberg. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Allein in den vergangenen 10 Jahren hat nahezu ein Drittel aller Musikläden geschlossen, berichtet der Gesamtverband Deutscher Musikfachgeschäfte und schlägt Alarm. Auf der Suche nach den Ursachen hat sich mein Kollege Stefan Lina mal etwas in der Branche umgehört.
Die Gründe sind vielfältig, sagt Bernhard Hecht. Der Franke betreibt mit Noble Guitars einen Vertrieb für mehrere Hersteller von Instrumenten und Zubehör.
Das scheitert daran, dass die gar nicht in der Lage sind, vom Kapital das Sortiment zu bieten, das du brauchst. Vielleicht sind sie auch nicht mehr so die Spezialisten, dass die Leute halt dorthin gehen, weil man dort kauft. Und die Welt ist kleiner geworden. Das heißt, so schnell mal nach Nürnberg fahren, das ist leichter möglich. Oder das Internet übernimmt das Mammutgeschäft.
Es kommt auch noch ein Mangel an Fachkräften dazu und das Problem, junge Nachfolger für Läden zu finden, deren Inhaber auf die Rente zu steuern, sagt Mo Hassan, der als Gitarrenbauer und Mitinhaber eines Musikladens in Berlin die Szene sehr gut kennt.
Das hat Kosten, das hat Risiken, man muss sich um Mitarbeiter kümmern und. Und man muss vor allen Dingen sehr viel arbeiten. Also da ist nichts mit 25 oder 30 Stunden Wochen oder Urlaub, so und so viele Tage fix, das gibt's alles nicht. Und der Zeitgeist ist im Moment ein anderer.
Ortswechsel nach München zu Hieber Lindberg, einem Traditionsgeschäft, das in der Landeshauptstadt so bekannt ist wie der Buchhändler Hugendubel oder das Kaufhaus Oberpollinger. Geschäftsführer Andreas Dick setzt auf ein vielfältiges Angebot.
Das Einkaufserlebnis muss stimmen. Wir bauen den Laden ständig aus, dass wir die Präsentation attraktiver gestalten. Neue Räume, fast Shop in Shop, so kleine Erlebniswelten, um das Einkaufserlebnis zu steigern. Denn ansonsten kann ich online bestellen, so geht's schon mal los. Gepaart mit dem Verkäufer, der wirklich sich auskennt, der weiß, was Sache ist, denn die Kunden heutzutage kommen in den Laden und sind wahnsinnig informiert durch das Netz.
Das Netz, das dominiert in der Musikalienbranche übrigens nicht der Online-Riese Amazon, sondern ein fränkischer Mittelständler. Das Familienunternehmen Thomann ist seit Jahren der weltgrößte Händler für Instrumente und Zubehör. Entstanden aus einem Ein-Mann-Betrieb beschäftigt die Firma aus dem Örtchen Treppendorf heute mehrere tausend Mitarbeiter und setzt Milliarden um. Die Zukunft dieses Unternehmens gilt in der Branche als gesichert.
Wie also bestehen als Einzelhändler mit Ladengeschäft neben dem Online-Riesen aus dem fränkischen Treppendorf? Ich habe mich in Hessen umgesehen auf der Suche nach denen, die als David weiter dem Goliath trotzen wollen, mit Kundenbindung, Beratung und Service vor Ort. Mitten im Herzen von Offenbach steht das Geschäftshaus der Familie André. Sie führt den wohl ältesten Musikalienhandel Deutschlands. In diesem Jahr konnte der Familienbetrieb, hervorgegangen aus einem renommierten Notenverlag, 250-jähriges Jubiläum feiern. Moritz André, der künftige Firmeninhaber, empfängt mich im Laden, zusammen mit seinem Vater Hans-Jörg. Der hat die Online-Konkurrenz fest im Blick, aber eine selbstbewusste Haltung dazu.
Diese ganze Online-Thematik ist natürlich ein mega Thema für uns auch. Aber wir haben das ja sehr oft, dass jemand anruft und sagt, habt ihr bei euch die XYZ-Gitarre? Und dann sagen wir, nee, haben wir leider nicht da. Aber warum denn? Ist das jetzt ganz konkret dieser Wunsch? Und dann sagt er, nee, das habe ich aber gesehen, irgendwie im YouTube-Video oder sowas. Die muss ganz toll sein. Sage ich, wir sind schon ein Laden, wir machen uns auch Gedanken. Also wir haben jetzt auch ein Sortiment, weil wir uns irgendwie damit beschäftigt haben. Komm doch einfach mal her und dann reden wir mal darüber, was brauchst du wirklich und was gefällt dir? Und dann werden wir sicherlich auch was finden. Also manchmal ist irgendwie der Fokus auf irgendwas relativ willkürlich. Und die Hilfe von Leuten wie wir, so die ja auch irgendwie eine lange Expertise haben, also bei uns ja eine sehr, sehr lange Expertise, dann auch sehr, sehr hilfreich. Ja. Und das funktioniert auch gut.
Sie haben gerade von der sehr langen Geschichte dieses Musikhauses erzählt. Das ist natürlich, klar, 250 Jahre, wahrscheinlich das älteste oder eines der ältesten zumindest hier in der Region.
Ja, wir sind als Musikverlag gegründet worden. Also zu der Zeit, als wir gegründet wurden, 1774, gab es noch eigentlich noch keinen Musikfachhandel. Da gab es nur Leute, Geigenbau oder Manufaktur, irgendwas in der Art. Und sind als Musikverlag gegründet worden, aber haben dann schon relativ schnell auch mit dem Handel von Musikinstrumenten weitergemacht. Und sind, so kann man sagen, weltweit der älteste noch bestehende Musikverlag und auch noch im Familienbesitz. Ich bin siebte Generation und Moritz, der jetzt ab nächsten Jahr dann auch hier der Chef sein wird, achte Generation. Das ist außergewöhnlich. Also das gibt's so nicht nochmal.
Ja, Moritz, der Junior übernimmt. Was haben Sie sich vorgenommen für Ihren Start? Was würden Sie als erstes verändern? Wo wollen Sie was ausbauen? Wo liegt die Zukunft von so einem stationären Musikalienhandel vor Ort?
Ja, ich denke, die Stärke von uns liegt auch in unserer Größe. Also ich habe nicht vor, den Laden wachsen zu lassen und immer mehr Filialen zu öffnen, sondern mich zu konzentrieren auf die Dinge, die ich beobachtet habe jetzt in den letzten Jahren, die gut laufen. Da wäre zum einen das Leihgeschäft, also wir verleihen bzw. vermieten Instrumente. Das ist etwas, was ich noch mehr in den Fokus rücken möchte. Eventuell auch eben für Personen, die uns nur übers Internet finden. Und das würde ich gerne tatsächlich fokussieren hier im Raum Rhein-Main. Und unter anderem würde ich da gerne auch integrieren einen Click-and-Collect-Shop. Den kennt man eigentlich auch von anderen großen Online-Shops. Eben, man hat das Sortiment online vor sich, muss es aber nicht zwangsläufig online kaufen.
Und, also diese Verbindung, sowas Hybrides zwischen dem Onlinehandel und dem Service vor Ort, könnte so eine Art Zukunft auch sein, ja?
Die stelle ich mir genauso vor tatsächlich, ja. Dass man die Vorteile von dem Geschäft, die wir bieten können halt eben, die Vorzüge beibehält, wir aber trotzdem unser Sortiment in Richtung Online bringen. Und da ist natürlich immer die große Schwierigkeit, da ist der Aufwand halt enorm groß. Und da hoffe ich mir tatsächlich dann natürlich auch schnelle und schlaue Hilfe von künstlicher Intelligenz eventuell, um halt sowas auch pflegen zu können, weil mit 3-4 Menschen ist das sehr schwierig dann.
Du kennt natürlich jeder dieses große T aus dem Fränkischen. Thomann, der größte Händler, glaube ich, weltweit, ne, für Musikalien aller Art. Wie gehen Sie mit dieser Herausforderung um? Kann man da ganz gut nebenbei leben? Und welche Nische muss man besetzen, um da zu bestehen?
Also man muss definitiv Nischen besetzen. Das ist, glaube ich, ausschlaggebend. Auch wenn wir bestimmt konkurrieren in manchen Bereichen. Preislich natürlich immer. Also die Leute können auch hier im Laden sich den Preis anschauen, ihr Handy zücken, googeln und herausfinden, ob es nicht irgendwie attraktiveres Preisangebot irgendwo online gibt. Dann ist es an uns, irgendwie zu überzeugen, was unser Zusatzservice ist. In mancherlei Hinsicht sind wir preislich gleich auf. das ist dann auch die Schwierigkeit natürlich für uns, einfach gut zu verhandeln, gut einzukaufen, gut sich darzustellen. Aber auch da, als ich hier angekommen bin, wir haben unten ein relativ großes Schaufenster. Und ich naiv dachte, ja, so ein Schaufenster, was bedeutet schon ein Schaufenster gegen einen Online-Shop, so klassische Sache. Und habe mit der Zeit gemerkt, wie wichtig das tatsächlich ist, dass Leute bummeln gehen in der Innenstadt und sich Sachen angucken, Sachen im Schaufenster sehen, nicht mal unbedingt das, was sie sich dann kaufen, sondern wie mächtig halt so ein Instrument sein kann, wie ein einfaches Schaufenster tatsächlich. Das hat mich selbst ziemlich überzeugt. Das ist ein Vorteil, den wir halt haben. Wir können relativ gezielt auch Produkte bewerben und uns in unsere Nischen bewegen. Und dazu zähle ich natürlich auch Produkte, die vielleicht online nicht immer gefunden werden, für die man gute Beziehung haben muss, um sie überhaupt besorgen zu können oder Service zu machen, so wie der Kunde, der eben da war, der eine Gitarre gekauft hat vor einiger Zeit und jetzt einfach eine neue Beseitigung brauchte und die Buchse war lose, die musste nachgezogen werden. Das können wir natürlich nämlich schnell lösen dann.
Überhaupt das Ausprobieren ist ja ein ganz wichtiger Effekt. Also ich habe immer gesagt bekommen, kauf niemals ein Instrument online, du kaufst die Katze im Sack. Ja? Man möchte ja doch eigentlich das irgendwie anfassen, ausprobieren und schauen, ob es was ist. Ne?
Also würde ich auch sagen, viele Instrumente sind eben nicht komplett standardisiert. Also die unterscheiden sich. Jede Gitarre, die gebaut wird, unterscheidet sich dann doch eben. Selbst wenn es dieselbe Fertigung ist. Wäre immer mein Ansatz tatsächlich, auch auszuprobieren. Also da geben wir uns auch große Mühe, dass eben diese Vorteile auch rausgearbeitet werden bei uns.
Und was dazu kommt, ist, denke ich, die Fachberatung. Ne? Die ist ja auch eigentlich im Internet so normalerweise nicht zu leisten, dass man also wirklich dem Verkäufer Löcher in den Bauch fragen kann. Ne?
Und auch wiederkommen kann, wenn es nicht richtig war, was man gesagt hat. Also, und dann kommt es direkt zurück. Und deswegen müssen wir hier schon von Anfang an ordentlich arbeiten. Wir können nichts verstecken, vertuschen.
Gibt es auch Bereiche, was früher lief wie geschnitten Brot und jetzt nicht mehr passt?
Ja, also es gibt immer Trends. Ich habe das wirklich erlebt. Ich mache ja den Laden auch schon sehr, sehr lang. Und Cajon war so ein Trend und ich glaube, der ist jetzt einfach aus dem Fokus raus. Dafür ist Ukulele noch voll angesagt. Das ist halt auch ein schönes Instrument. Nur 4 Saiten, 2 weniger als bei der Gitarre. Kann wirklich auch sich jeder zutrauen, auch jetzt ohne groß mit Unterricht einzusteigen. Das ist jetzt wieder so ein Trend. Und Handpan ist halt eine ganz andere Art von Instrument, die Leute anspricht, die so ein bisschen auch das Ganze so ein bisschen unter ja, esoterischen oder auch Wohlfühlaspekten sehen und sagen, ich möchte jetzt nicht 5 Jahre Klavier lernen müssen, bis da was rauskommt, sondern ich möchte ein Instrument haben, was von Anfang an gleich eine tolle Atmosphäre schafft. Und das ist so. Und das war ja nicht abzusehen vor 10 Jahren, dass es mal solche Instrumente geben wird. Und der nächste Trend steht bestimmt schon in den Startlöchern. Und unsere Aufgabe ist es, den möglichst früh zu entdecken. Das ist eigentlich immer so ein bisschen die Sache. Das ist hier, hat hier nicht so eine Konstanz.
Aber es gibt natürlich schon die Klassiker, die ganz großen Klavier, Geigen, Gitarren, Blasinstrumente. Sind die sozusagen wertstabil auch in der Nachfrage?
Ja, also Musikinstrument, erstmal wertstabil ist ein gutes Stichwort. Ich sag mal, ein gutes Musikinstrument, jetzt nicht irgendwie so eine Geigen-Set für 80 Euro im Internet, da blutet uns das Herz, weil das geht nicht, aber das passiert und es kaufen auch Leute teilweise wirklich in der Vorstellung, dass sie damit dann Unterricht nehmen können oder Geige spielen lernen können. Das ist traurig, aber ein ordentliches Instrument, eine ordentliche Gitarre, eine tolle Geige oder sowas, die bleibt einfach auch in 10 Jahren noch ein tolles Instrument und ein guter Klavierklang ist auch in 100 Jahren noch der Klavierklang. Das ist keine Modeerscheinung. Von der Seite her ist das ja eine sehr stabile Investment, auch wenn man bei Musikinstrumenten sich eins zulegt. Das finde ich sehr wichtig.
Das sind jetzt die Instrumente selber. Es gibt natürlich diesen ganzen Zubehörmarkt und eben auch Noten, klar. Ist das so ein Segment, wo Sie merken, so Gitarrensaiten oder auch Noten, das ist rückläufig, weil das holt man sich einfach im Netz heute?
Ich sag mal, ein Profimusiker, der im Jahr 20, 30 Gitarrensatzseiten braucht, der wird die wahrscheinlich bei uns nicht holen. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber bei uns ist der klassische Einkauf von Saiten, dass ein Kunde reinkommt und sagt, ich brauche Saiten. Und dann sagen wir, okay, für welches Instrument denn? Ja, für Gitarre. Okay, für welche Gitarre denn? Und dann wurschteln wir uns so langsam durch, auch gerne, und können dem Kunden tatsächlich auch wirklich am Ende die Saiten geben, die er da braucht. Das kriegt er online überhaupt nicht hin. Also wie viele Kunden kommen auch, wir sehen ja die Kollateralschäden, wie viele Kunden kommen mit Stahlsaiten auf einer Konzertgitarre und der Steg ist abgerissen, weil es einfach die falschen Saiten war. Woher soll das jemand wissen, wenn er sich nicht gut auskennt? Und das sind natürlich einfach Sachen, die sehr für uns sprechen. Ja? Und wenn ein Kunde kommt und Saiten kauft und wir sagen, wollen sie selber aufziehen oder sollen wir das machen? Ah ja, ich traue mir das gar nicht zu. Ja, dann kann er einen Kaffee trinken gehen und danach ist die Gitarre frisch beseitet und ordentlich gestimmt. Das ist, glaube ich, sehr angenehm für alle Saiten. Ja?
Moritz, Sie sind jetzt, glaube ich, die 8. Generation Musikhaus André, ne? Wie groß ist die Zuversicht, dass irgendwann in ferner Zukunft auch mal die 9. Generation hier antritt?
Ich tue mein Bestes und ich bin immer optimistisch natürlich. Ich hatte eine kleine Rede bei unserem Festakt, wo wir die 250 Jahre feiern konnten. Da habe ich es dann auch schon angekündigt, dass ich mir eben sehr viel Mühe gebe, dass es eine neunte gibt. Und ja, jetzt muss ich mich beweisen erstmal, denke ich, mehr kann ich gar nicht sagen. Ja, aber es wär mir ein Anliegen auf jeden Fall. Ich möchte nicht der letzte André gewesen sein.
Sagt Moritz André, ab Januar neuer Geschäftsführer des traditionsreichen Musikhauses André in Offenbach. Und jetzt Ortswechsel ins Bahnhofsviertel von Frankfurt.
Krimusik war halt ein traditioneller Laden ursprünglich mit Blockflöten und Noten und auch Schallplatten.
Dann siehst du auf einmal so eine Gitarre, das vergisst du nie mehr. Und halt auch die Verstärker dazu, das ist so eine große Kiste, hast du noch nie gesehen, mit dem 15-Zoll-Speaker.
Es war modern einfach. Die anderen Läden waren so ein bisschen eingeschlagen noch auf Aufschie, Instrumente und Blockflöte und so weiter. Und hier war halt Rock'n'Roll schon. Also es war auch ein Treffpunkt für Musiker.
Hat mich wirklich an den Läden in London erinnert. War irgendwie klein und voll, übervoll. War alles so wirklich so eng, aber toll. Hat mir richtig gut gefallen. Es gab nur einen Laden, wo man das einfach angucken konnte, spielen konnte und dann gleich mitnehmen.
Und dieser Laden, das war Cream Music, vormals Musikhaus Hummel, viele Jahre beheimatet in Frankfurt in der Taunusstraße 43. Stimmen aus einem Dokumentarfilm, den der Filmemacher und Musiker Jochen Hasmanis jetzt dem Publikum vorgestellt hat. Dream a Little Cream, wie der Rock'n'Roll nach Frankfurt kam. Simon Sustic hat ihn sich angeschaut.
Ein Knotenpunkt des Rock'n'Roll. Das war ein kleines Musikgeschäft mitten im Frankfurter Bahnhofsviertel. Das Cream Music Instruments, früher Musikhaus Hummel, wird jetzt stolze 120 Jahre.
Das ist für mich eine große Ehre auch.
Das ist Bernhard alias Bernie Hahn. Er führt den Gitarren- und Bassladen Cream Music Instruments in Frankfurt-Sachsenhausen in vierter Generation. 1904 erfüllt sich Uropa Heinrich Hummel mit dem eigenen Musikladen einen Traum, damals noch in der Taunusstraße 24. Nach seinem frühen Tod führt Bernies Uroma den Handel durch die Weltwirtschaftskrise und beide Weltkriege. Fast 100 Jahre später, im Jahr 2000, gibt der Enkel den Laden an den Urenkel weiter. Bernie Hahn.
Mein Vater mich dann anrief, sagte, kannst du mich mal vertreten? Er hat einen Außerhaustermin und ich kam in den Laden rein und dachte nur, der schreit ja nach mir. Das kann man gar nicht anders sagen.
Der ursprüngliche Musikladen hat sich mittlerweile in ein Schlagzeuggeschäft, ein Tonstudio und einen Gitarrenhandel aufgespalten. In letzterem arbeitet Hahn, aber auch die anderen Geschäfte sind in der Familie geblieben.
Egal welche reinkommt, es gibt nur eine Gleichbehandlung. Und was mir halt gefällt, ist einfach, dass du die ganze Welt zu Gast hast.
Rock'n'Roll-Legenden wie die Rolling Stones, Gary Moore und sogar der in Bad Nauheim stationierte Elvis Presley sahen sich hier nach Gitarren um. Durch die vielen amerikanischen Soldaten im Nachkriegshessen schwappen schnell Trends und Gitarrenhersteller aus Übersee in die Mainmetropole rüber. Eine Geschichte, die der Musikliebhaber und Filmemacher Jochen Hasmanis erzählen musste.
Da ich auch selber Musiker bin, war einfach mal die Idee, einen schönen, netten Videoclip zu drehen.
Vor 5 Jahren fängt Hasmanis an. Er will eigentlich nur einen 3-minütigen Clip drehen und stöbert im damals noch alten Laden in der Taunusstraße nach Motiven.
Da war also ein Ambiente drin, das war ja, sowas hast du noch nicht gesehen, ne? Also so uralte Theken und das war was ganz Spezielles irgendwie.
Der Filmemacher taucht immer tiefer in Interviews ein und der Film wird länger und länger.
Die Highlights waren natürlich dann auch die mit den Musikern, die aus den 60er Jahren da waren, die Geschichten dann irgendwie aufzunehmen und auch zu beschreiben lassen. Unter anderem Jürgen Zöller, der sehr bekannt wurde mit Supermax und dann auch der Schlagzeuger von Bab wurde. Der ist hier damals mit Jimi Hendrix rumgelaufen.
Am Ende wird aus einem kleinen Clip ein anderthalbstündiger Kinofilm.
Und über diesen Film, vor allem über die Faszination dieses Musikgeschäfts, das seit Jahrzehnten eine geradezu magische Anziehungskraft auf Musikerinnen und Musiker ausübt, habe ich mit dem Regisseur Jochen Hasmanis gesprochen. Weil er selbst auch passionierter Gitarrist und Sänger ist, war er vom ersten Moment an begeistert von der Atmosphäre, die der Cream Music Laden verströmt hat.
Ja, absolut. Wenn du schon diesen Tresen damals gesehen hast, ein Riesenschiff und überall waren da so Schubladen drinne und dann
dann fängt es beim Plektrum an oder du brauchst irgendwie einen Knopf für eine Gitarre oder eine Schraube und zack, dann wird das aufgezogen, also wie in der Apotheke.
Ein Traum für Gitarristen, für Bassisten, auch gerade in der Zeit in den 60er, 70er Jahren, als das ja alles so richtig durch die Decke ging, natürlich ja, mit den Beatles.
Ja, noch davor, das war ja auch noch die Jazzzeit, also selbst irgendwie Mangelsdorf hat er dann die Plättchen ausprobiert für sein Saxophon und das wurde dort getestet irgendwie im Hinterraum.
Und dann wird dir ja mal gerne die Geschichte erzählt von Cream Music, als plötzlich die Limo von Elvis Presley im Bahnhofsviertel vor dem Laden stand. Ne? Er selber nicht ausstieg, sondern sein Chauffeur.
Genau, und hat ihn einfach geschickt und sagte, bring mir mal eine Gitarre irgendwie so. Das war 1958. Und bis er dann irgendwie sagte, okay, es waren dann damals die Isana. Die wurde, glaube ich, sogar irgendwie hinten bei Limburg oder sowas die Ecke dann irgendwie hergestellt. Mhm. Und für dieses Modell hat er sich dann entschieden. Und da gibt es ja heute dann auch noch irgendwie so eine alte Quittung, wo dann draufsteht, an Herrn Elvis Presley Unterschrift dazu. Genial.
Das wird auch in deinem Film erzählt, auch dass dann dieses Modell, glaube ich, nachgebaut wurde und dann gab es, weiß nicht, 200 Exemplare,
genau, die
gingen weg wie warme Semmeln.
Vor ein paar Jahren gab es noch eine Neuauflage davon, ja.
Aha, waren immer noch der Renner dann, ja. Jetzt kennt sich ja noch nicht jeder den Film und auch nicht die Geschichte vielleicht, die hinter diesem Musikladen Cream Music steht. Was ist das Besondere, was diesen Laden in den letzten Jahrzehnten vielleicht von einem anderen Musikalienhandel unterschieden hat?
Naja, wir sprechen ja wirklich von Gründung 1904 und naja, da gab es Geigen, da gab es Zupfinstrumente und auf einmal kommen die wilden 60er. Da kommt eine E-Gitarre, da kommt ein Röhrenverstärker und denke auch, dass natürlich dann die Babette-Hummel und so, dass das irgendwie dann, das war eine andere Generation, gell?
Das war so die ältere Generation, die noch Akkordeons verkauft hat und plötzlich standen da die Langhaarigen im Laden, die vielleicht abends...
Und auch noch aus England dann irgendwie, die kamen ja, das war ja auch die Zeit, dann die Nachkriegszeit natürlich, und dann war Frankfurt natürlich auch ein riesen Mittelpunkt. Die ganzen Amerikaner waren hier, die Engländer kamen hier rüber und dann gab es natürlich eine riesen Bespaßung irgendwie abends, die mussten dann irgendwie in den amerikanischen Clubs spielen.
Das heißt, es kamen einfach viele Musiker in die Stadt, die ja auch Zeug gebraucht haben. Jetzt nicht unbedingt gleich ein neues Instrument, aber doch zumindest die Saiten dafür oder ein Verstärker oder es war was kaputt. Also die Kundschaft kam einfach, weil richtig was los war im Live-Konzertbetrieb. Ne?
Und es gab ja ganz viele Clubs auch in Frankfurt. Das war ja auch gerade um den ganzen Bahnhofsviertel. Das ging natürlich auch um Jazz-Clubs irgendwie, aber auch andererseits dann irgendwie später da noch Beatschuppen. Da gab es ja das berüchtigte K52, ein Laden dort, wo dann irgendwie Jimmy Page dann gespielt hatte. Auch Jimi Hendrix.
Aber für jemanden, der jetzt so einen traditionellen Musikalienhandel hat, ist das natürlich trotzdem nochmal ein Schritt. Man muss ja das ganze angesagte Zeug ja dann auch da haben im Laden, wenn diese Jungs vorbeikommen und wollen den Verstärker von Marshall, ich weiß nicht was, ja. Da gibt es ja 1000 verschiedene Ausführungen, denke ich mal. Wie haben die das angestellt?
Hier in Frankfurt gab es die Frühjahrsmesse. Und die Frühjahrsmesse ist eigentlich der Vorläufer. Also daraus ist dann irgendwann dann die Musikmesse entstanden.
Mhm.
Und
die es auch schon nicht mehr gibt. Aber
die es auch schon nicht mehr gibt, aber Jahrzehnte natürlich irgendwie für jeden Musiker, für mich auch als Kind schon damals irgendwie als 15-, 16-Jähriger, das war Pflichtprogramm zur Musikmesse zu gehen, kam irgendwie ein Geschäftsmann von Fender und hat dann hier die ganzen Gitarren irgendwie präsentiert und somit war das Haus Hummel und was später dann Cream Music wurde, ja der erste Ankerpunkt in Deutschland für Fender-Gitarren.
Und ich glaube, die Familie bzw. der damalige Chef vom Musikhaus, der ist halt auch nach Amerika geflogen oder nach England gefahren und hat das Zeug selber sozusagen importiert, ne? Hat das direkt an der Quelle eingekauft.
Das hat sich dann später so entwickelt. Ne? Dann gab es natürlich dann auch dafür einen Markt, irgendwie eine gebrauchte, gute, alte Gitarre dann zu bekommen, weil ich weiß auch noch selber als Jugendlicher, da kam man ja nicht dran. Ne? Das war ja einfach ein Preis einer neuen Gibson-Gitarre oder einer neuen Fender-Gitarre. Nicht dran zu denken. Und das Gleiche berichtete mir dann auch der Ali Neander von Rodger Monotones. Er ist dann in den Laden gegangen, um gebrauchte Sachen zu finden, um erstmal klein anzufangen, weil einfach das Budget nicht da war.
Der Standortvorteil war sicherlich groß, auch von Cream Music, Bahnhofsviertel, du hast es gesagt. Jetzt seit ein paar Jahren sind sie mit dem Hauptgeschäft nach Sachsenhausen umgezogen. Ist das auch vielleicht letzten Endes dieser Umzug so ein bisschen ein Zeichen für eine Veränderung, um nicht zu sagen einen Niedergang von einem Stadtviertel einerseits hier frankfurterisch gedacht und andererseits aber auch von diesem ganzen Musikalienhandel?
Naja, ich denke auch mal, was auch in Bernhard natürlich auch mal sehr gestört hatte, ist natürlich die ganze Drogenszene dort, die sich dann über die Jahrzehnte dort entwickelte. Und na gut, als Musiker
Man ist einfach zu Cream und wollte dorthin und diese Räumlichkeiten. Und es war natürlich auch schon irgendwie in den 80ern, 90ern, ja, dass es für alle verschiedene Instrumente verschiedene Räume gab. Ja. Wenn man zum Beispiel auch so jemand, mich hat auch immer Schlagzeug auch immer so ein bisschen gekitzelt. Und dann hieß es irgendwie, ah, wenn du jetzt Stöcke brauchst oder du brauchst irgendwelche Fälle, dann müssen wir jetzt mal kurz da drüben anklingeln und dann gehst du drei Häuser weiter und da gibt's einen Keller und dann bist du auch im Keller und da war ein riesengroßer Schlagzeugladen unterirdisch dann irgendwie. Oder man brauchte irgendwie ein Mikrofon und dann hieß es, okay, du musst in die Studioabteilung gehen, dann gehst du raus nochmal und klingelst nochmal um, dann geht's dann wieder zwei Stockwerke höher. Also es war irgendwie auch alles schon sehr freakig irgendwie. Und ja, das gibt's in der Art natürlich heute leider nicht mehr so.
Was würdest du denn sagen jetzt von der Warte des Musikers aus gesehen, was muss heute so ein Musikladen vor Ort leisten und anbieten, damit er eine Zukunft hat?
Also, was ich immer sehr berührend fand, in der Zeit, wo ich den Film gedreht habe, war ich natürlich öfters auch in diesem Laden drin und habe dann das länger dann irgendwie auch mitbekommen, was da so abgeht am Tag. Und das waren natürlich junge Musiker, die einfach mal jede Gitarre angefasst haben, um da mal ein Feeling für zu kriegen. Das waren aber auch Banker. Die kamen dann irgendwie aus den Türmen raus und das Ding musste mal angefasst werden und musste gespielt werden. Also, das war wirklich auch so ein Kommunikationsort und die ganzen Musiker aus Frankfurt haben sich dort getroffen und das ist ja, eine ganz tolle Sache.
It's joy to welcome you to this world of wonders. I'll show you all its mysteries, even rain and thunder.
So klingt der Filmemacher Jochen Hasmanis, wenn er als Sänger am Mikrofon mit seiner Band Lord Zero rockt, ganz im Rolling Stones-Style. Das Video dazu ist im alten Laden von Cream Music entstanden, quasi zur Abschiedsparty vom Bahnhofsviertel. Auch ein Sinnbild dafür, was ein Musikgeschäft so alles bieten kann, neben dem reinen Verkauf. Zum Beispiel kommunikativer Treffpunkt zu sein für die Musikszene vor Ort. We will survive. Musikhäuser im Wandel. Das war unser Thema heute. Mein Name ist Martin Kersten.